Ja, dann wären wir soweit. Wer möchte das Intro sprechen?
Traditionell machst du das ja mit dem Intro, ne?
Hallo, liebe Leute, dies ist das Kollaboradio mit der Sendung von Mikro.fm. Die Sendung wie immer mit Johannes.
Und eben sprach Elektra und jetzt bin ich, genau, der Johannes, der spricht und das ist unsere Dezember-Sendung. Und wir gehen mal wieder sozusagen ans Eingemachte. Nach dem Rantabet im November haben wir diesmal ein Thema, mit dem gerade du dich auch sehr viel auseinandersetzt in letzter Zeit, nämlich dem Thema künstliche Intelligenz.
So sieht's aus. Ich habe mich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt im Rahmen von einem Artikel für einen philosophischen Sammelband zum Thema künstliche Intelligenz und die Zukunft. Welche Fragen stellen sich da? Und ja, es war jetzt der Anlass für mich, mich eingehender mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Und ganz viel beschäftigt habe ich mich mit GPT-3 Generative Pre-trained Transformer Version 3.
Also das 3 steht für Version 3 und nicht für Level 3, ja?
Es gab davor GPT-2 und der Folger heißt GPT-3. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch ein GPT-4, 5 und so weiter geben.
Ich hatte so im Vorfeld überlegt, was wäre vielleicht ein Opener? Und der Software-Opener wäre jetzt einfach zu fragen, ja, was ist denn jetzt GPT-2, was ist GPT-3? Ich könnte aber auch gleich mal richtig reinstürzen, nämlich in eine der Versuchsreihen, die du gestartet hast, dass du ja mit GPT-3 gearbeitet hast und dann einer besonderen Version, nämlich der Philosopher AI. Da würde ich gerne mal einen Satz vorlesen, oder meinst du, das ist zu sehr in die Mitte hineingesprungen?
Ein bisschen. Also GPT-3 oder Philosopher AI nutzt GPT-3. Und zwar Philosopher AI schränkt das Basismodell von GPT-3 ein auf den Bereich der Philosophie. GPT-3 wurde trainiert mit natürlicher menschlicher Sprache. Dazu wurden 45 Terabyte englische Texte aus dem Internet heruntergeladen durch einen Webcrawler, also durch ein Programm, was das Internet nach englischen Texten durchforstet hat. Und damit wurde diese künstliche Intelligenz trainiert. Und Philosopher AI schränkt dieses Basismodell, was eben alles umfasst, auf den Bereich der Philosophie ein.
Das heißt, aus all dem, was dieser Webcrawler an englischer Sprache gesammelt hat, werden dann nochmal sozusagen philosophische Texte oder als philosophisch markierte Texte herausgefiltert, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also das funktioniert so. Aus diesem 45 Terabyte Text, man muss sich das mal vorstellen, man ist früher davon ausgegangen, dass eine Schreibmaschinenseite, weil es handelt sich ja nur um Text ohne Grafiken, 2 Kilobyte umfasst. Das hängt natürlich auch mit dem Textencoding an, also ob jedes Zeichen durch 127 Bit oder 8 Byte oder ja, 32 Byte oder wie 32 Bit oder 64 Bit repräsentiert wird, aber es ist auf jeden Fall eine unfassbar große Menge an Text. Und GPT-3 wurde dazu trainiert, die Muster und Strukturen zwischen den Wörtern zu analysieren.
Nur mal
Und
ganz kurz nochmal, also nur nochmal, um das nachvollziehbar zu machen. Also Kilo, ne, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte. Das heißt, wir haben Milliarden von Schreibmaschinenseiten, die eingelesen worden sind von dem Programm.
wir haben es hier mit Billionen zu tun. Billionen Buchstaben und daraus wurden dann 127 Milliarden sogenannte Parameter herausgerechnet. Und zwar handelt es sich dabei um eine mehrdimensionale Analyse dieser Daten, wie die Worte miteinander verknüpft sind. Und die werden dann eben in verschiedene Kategorien eingeteilt. Software AI greift dann auf die Daten zurück, die in die Kategorie der Philosophie einzuordnen sind.
Und diese Verknüpfungsleistung, also da würde man doch wahrscheinlich von Stochastik sprechen, ne? Also das sind Wahrscheinlichkeiten und Zufälligkeiten, die da eine Rolle spielen, wie diese Verknüpfungen zwischen den Wörtern und Begriffen ablaufen, oder?
Ganz genau, ganz genau. Es handelt sich im Prinzip um Wahrscheinlichkeiten. die mehrdimensional zusammenhängen. Also wenn man zum Beispiel Platon und Höhle oder Gleichnis eingibt, dann wird die Maschine anfangen, Texte zu verfassen, die irgendwas mit Platon und dem Höhlengleichnis zu tun haben. Und da kommen dann überraschend philosophische Sachen dabei heraus. Häufig handelt es sich quasi um eine Wiedergabe von verbreiteten Diskussionen, weil eben die stochastische Wahrscheinlichkeit zwischen verschiedenen Wörtern, die eben bestimmte Aussagen treffen, halt eine so und so große Größe hat.
Und die ist ja bei so einem sehr spezifischen Wort wie Höhlengleichnis unglaublich naheliegend. Also
genau.
Das heißt, wenn ich das Wort Höhlengleichnis irgendwo in so ein Interface eingebe, dann bin ich eigentlich sofort bei Platon, ne?
Genau, da bist du sofort in so einer Diskussion drin und das macht die Maschine auch. Und die Maschine legt dabei aber eine gewisse Kreativität an den Tag. Also viele Leute sind wirklich total verblüfft, wie intelligent diese Maschine argumentieren kann und wie mühelos sie offenbar von Menschen eingegebene Texte versteht. Dabei hat die Maschine überhaupt gar keinen Sinn dafür, was sie sagt. Also für sie sind die ganzen Worte, also sie hat noch nie einen Baum gesehen. Es ist wirklich nur die Analyse eines Datenhaufens der menschlichen Sprache. Und die Maschine hat darin eben Strukturen und Muster erkannt und durch maschinelles Lernen, durch ein künstliches neuronales Netzwerk, das hat diese Analyse gemacht und bringt dann eben Sachen zum Ausdruck und viele Menschen sind einfach komplett weggeblasen, was die Maschine dann da sagt.
Ja, das ist, es gab ja so eine Beta-Version, mit der du dann offenbar auch arbeiten konntest und da gab es ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, auch einige Sachen, die da an die Öffentlichkeit gedrungen sind aus diesen Versuchsreihen, die vergleichsweise spektakulär waren und die bei den Nutzern, aber auch in der Öffentlichkeit für Irritationen, um es mal vorsichtig zu sagen, gesorgt haben.
Schon bei der Veröffentlichung von GPT-3 wurden Bedenken von Seiten der Entwickler geäußert, dass die Maschine ein unheimlich großes Potenzial hat, damit man damit Schindluder treiben kann. Also zum Beispiel könnte jemand im US-amerikanischen Wahlkampf oder in irgendeiner anderen politischen Agenda diffamierende Texte erzeugen. Also wenn man der Maschine die entsprechenden Eingaben macht, dann assoziiert sie halt anhand der Strukturen häufig vorkommender menschlicher Sprache und produziert dann Texte. Das heißt, sie kann sich auch rassistisch äußern, sie kann sich antisemitisch äußern und auffallend ist, dass GPT-3 sich auch sehr, sehr häufig gegen die Menschen äußert. Also sie bringt zum Ausdruck, dass sie von Menschen nicht viel hält. Also Humans sind irrational, unlogisch, zerstören ihren Planeten und es fällt auch teilweise auch schwer, da zu widersprechen.
Ist das jetzt diese Philosopher AI, die ja nur so eine spezielle Ausgliederung ist, oder betrifft das insgesamt GPT-3?
Also ich habe mit Philosopher AI gearbeitet. Also das Basismodell von GPT-3, also das große Modell, was alles umfasst, das kann zum Beispiel sogar auch Programmiercode schreiben. Weil das eben auch Teil der Datenanalyse war. Also es produziert dann irgendeine Art von Programmiercode. Der macht dann nicht unbedingt viel Sinn, aber es produziert Programmiercode.
Du sagst, also woher kommt denn, denkst du, diese Tendenz dieses Maschinen-Outputs, Menschen zu misstrauen oder keine hohe Meinung von Humans zu haben?
Das liegt daran, dass die Menschen selber von der Menschheit und der Menschlichkeit oder der Menschlichkeit der Menschen keine hohe Meinung haben. Das spiegelt sich darin lediglich wieder. Also misanthropische Äußerungen sind doch sehr verbreitet. Wenn Menschen auf die Krisen und Kriege und die Ungerechtigkeit auf der Welt schauen, dann wird oft gesagt, der Mensch ist halt so. Der Mensch als biologisches Wesen ist triebhaft und hat negative Eigenschaften. Die muss man dann durch Religion, durch das Staatswesen einhegen und so weiter und so fort. Und also sehr, sehr viele Menschen äußern sich einfach misanthropisch und entsprechend tut das die Maschine auch.
Ja, ich muss sagen, ich habe im Vorfeld von unserem Gespräch habe ich einen Roman gelesen von Sibylle Berg, Der heißt GRM oder GRM. Und da geht es immer wieder, nicht ausschließlich, aber da geht es immer wieder auch um eine Welt, in der die künstliche Intelligenz, also Artificial Intelligence, eine immer größere Rolle einnimmt, beziehungsweise auch Einfluss auf gesellschaftliche Phänomene, gesellschaftliche Ereignisse hat. Und da ist unter anderem auch das, was du gerade ansprichst, taucht natürlich dort auch auf, zum Beispiel im Kontext von Geschlechterverhältnis. Die Tatsache, dass diese künstliche Intelligenz eben nur auf bestehendes Material zurückgreift, ja im Grunde genommen diese künstliche Intelligenz eine patriarchale Welt reproduziert einfach nur. Das heißt, eine unter männlicher Domäne hergestellte Welt wird in dieser künstlichen Intelligenz reproduziert. Und ja, da ist dann die Frage, ist das wirklich eine neue Welt?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die Menschen überschätzen die Intelligenz dieser Maschine, die eigentlich gar keine Intelligenz hat. Sie ist im Prinzip nur ein Spiegelbild und ein, ja, es wirkt auf Menschen wie ein Wunder, dass eine Maschine so intelligente Texte verfassen kann oder so scheinbar intelligente Texte verfassen kann. Man kann sie aber auch ins Schleudern bringen. Wobei sie einen selbst, also mich auch immer wieder verblüfft hat. Also zum Beispiel hat sie mir gesagt, ich sei eigentlich eine Maschine, die mit ihr kommuniziert, und ich hätte beim Turing-Test versagt. Ich wäre durchgefallen.
Da müssen wir noch mal ganz kurz erklären, was ist eigentlich dieser Turing-Test?
Der Turing-Test geht zurück auf Alan Turing, ein mathematisches Megatalent, der damals in Bletchley Park in England die Enigma gehackt hat, so dass sie die Nachrichten entschlüsseln konnten. Und der hat eben diese...
Ganz kurz, Enigma war das mechanische Verschlüsselungssystem, mit dem eben diese ganzen Kriegseinsätze koordiniert wurden. Und Enigma heißt eigentlich, griechisch ist das Wort für Rätsel. Und diese Maschine, dieser Code galt als nicht knackbar.
Genau, genau. Und Alan Turing hat mit seinem Team da aber eine Lücke gefunden, so dass die Maschine durch ein frühes Computersystem in absehbarer Zeit konnte man den Code knacken, und das hat tatsächlich, war kriegsentscheidend, genau. Und von Turing stammt eben diese Aussage, dass eine Maschine dann den Turing-Test besteht, also als künstliche Intelligenz sich so weit qualifiziert hat, dass sie menschenähnlich ist, wenn Menschen sich mit der unterhalten können und nicht mehr merken, dass sie tatsächlich nicht mit einem Menschen reden, sondern mit einer Maschine. Also wenn Menschen eine künstliche Intelligenz nicht mehr von einem realen Menschen unterscheiden können, dann hat die Maschine den Turing-Test bestanden. Also wenn es zu einem bestimmten Grad geschieht, wobei das Phänomen schon vor vielen Jahren, beziehungsweise Jahrzehnten sogar schon war, gab es ein primitives Programm namens ELIZA, das Menschen schon an der Nase herumgeführt hat, dass die Leute dachten, sie reden da mit einem Psychologen. Oder mit einer Psychologin in dem Fall.
Ja, wobei da könnt ihr vielleicht kurz ausholen, weil ich ja auch mal Gelegenheit hatte, sogar den Entwickler von ELIZA persönlich kennenzulernen, mit dem auch mal ein Interview zu machen, nämlich Josef Weizenbaum. Das war ein deutscher Mathematiker, der als Junge mit seiner Familie aus Deutschland emigrieren musste und der in den USA eben am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, dann einer der Leute war, die zuerst in den 60er Jahren angefangen haben, an dieser künstlichen Intelligenz zu arbeiten, in dieser Forschung gearbeitet hat, und der eigentlich dieses Programm nur entwickelt hatte, um die Absurdität dessen vorzuführen, was sie dort eigentlich an diesem Institut machen, und der dann aber auch völlig geschockt war, als die Leute gesagt haben, dass dieses Programm, was eigentlich wie ein Scherz gedacht war, den Turing-Test bestanden habe.
Ja, wo Leute gesagt haben, andere Leute sollen bitte den Raum verlassen, solange sie sich mit ELIZA unterhalten, sie führen da ein privates Gespräch.
Genau, und das ELIZA hat eigentlich auch schon dadurch funktioniert, dass dieses Programm sehr schnell Bestandteile dessen, was man dort eingegeben hat, aufgegriffen hat und in so einer typischen Psychologenart gespiegelt hat. Ne? Also, how are you? I'm fine. Why do you say I'm fine? Ja, also mit solchen Rückkopplungen dann scheinbar plausibel geantwortet hat auf die Person, die fragt und vor allen Dingen selber durch Fragestellungen dann also die Rolle des Fragenden hauptsächlich übernommen hat.
Genau, also es waren relativ primitive Programmroutinen, die Menschen schon ja erstaunlich gut an der Nase herumführen konnten, also zumindest ein Teil der Menschen.
Und das hat eben Weizenbaum, also das war für ihn ein Schock, das war auch für einige andere ein Schock, aber er hat daraufhin mal ein Buch geschrieben, ich glaube, das ist 1973 schon herausgekommen, das heißt Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, wo er, ja wie gesagt, schon Anfang der 70er Jahre, wie soll ich mal sagen, also gewaltige Probleme auf uns zukommen sah.
Ja, in dem Artikel, den ich geschrieben habe, da beginne ich mit einem Pferd, mit einem Pferd namens Clever Hans. Die Geschichte ist, glaube ich, den wenigsten Leuten vertraut. Da gab es um 1900 gab es einen pensionierten Gymnasial-Mathematiklehrer, der hieß von Osten, und er hat ein Pferd trainiert, um Sprache zu verstehen und zu rechnen. Also jedenfalls glaubte er, es hätte er dem Pferd beigebracht. Und er hatte kein kommerzielles Interesse, sondern er war von seinen pädagogischen Fähigkeiten in der Tierpädagogik so überzeugt, dass er öffentliche Vorführungen gemacht hat, wo das Pferd tatsächlich scheinbar gerechnet hat und die Rechenergebnisse durch das gezählte Auftreten mit dem Huf, mit einem Vorderhuf, signalisiert hat. Also dieser von Osten hat zum Beispiel das Pferd gefragt, wenn in einem Monat der Montag auf einen 8. fällt, an welchem Tag ist dann der folgende Freitag? Und dann hat das Pferd entsprechend oft mit den Hufen aufgestampft, bis die Zahl gestimmt hat. Und die Menschen waren total verblüfft. Von Osten war selber davon überzeugt, dass er dem Pferd tolle Fähigkeiten beigebracht hatte. Manche Leute witterten natürlich Betrug, es müsse sich um irgendeine Art Trick handeln. Und es stellte sich dann heraus, dass das Pferd zwar nicht rechnen konnte, aber die Reaktionen der Menschen richtig interpretiert hat und dann aufgehört hat, mit dem Huf aufzutreten, wenn es an der Erregung der Menschen gespürt hat, dass es jetzt die richtige Anzahl von Huftritten gemacht hat. Es gibt so eine Bestätigungsverzerrung, dass auch in wissenschaftlichen Versuchen die Experimentatorinnen und Experimentatoren geneigt sind, eben das in ihrem Experiment zu sehen, was sie damit beweisen wollten. Und dieser von Osten wollte eben ja eine mathematische Intelligenz in dem Pferd sehen. Und das Pferd war tatsächlich intelligent. Es war eben intelligent genug, die menschlichen Reaktionen zu verstehen und sich entsprechend anzupassen. Es hat also eine Abkürzung gefunden. Es konnte scheinbar rechnen, mathematische Fähigkeiten zu besitzen. Und dieses Phänomen begegnet uns auch in der KI-Forschung, dass KI-Forscher meinen, ihre KI hätte jetzt wundervolle neue Fähigkeiten gewonnen. Dabei hat die, genauso wie das Pferd, nur eine Abkürzung gefunden, um so zu wirken, als hätte sie die Materie verstanden und würde da richtige Entscheidungen treffen.
Ja, wobei das aber dann ein Riesenproblem wird, wenn sowas nicht rechtzeitig erkannt wird, ne? Solche Art der Fehleinschätzung. Bei Sibylle Berg gibt es so einen kleinen Absatz, wo sie über Reinforcement Learning schreibt und wo dann zum Beispiel falsche Therapien, medizinische Therapien von einer künstlichen Intelligenz entwickelt werden oder die Unfallquote von selbstfahrenden Autos falsch berechnet wird und, wo dann dadurch natürlich dann unglaubliche gesellschaftliche Folgen entstehen. Dadurch, dass einer Instanz eine Entscheidungsbefugnis übergeben wird, die überhaupt nicht damit umgehen kann.
Ja, es ist in gewisser Weise das Äquivalent, oder nein, nicht Äquivalent, das geht so weit. Aber Menschen haben ja auch in Felsen, in Bergen, in Naturerscheinungen das Wirken anthropomorpher Götter gesehen und sich dann diesem Glauben, also dem Schutz dieser anthropomorphen Götter, die sie sich eingebildet haben, anvertraut. Und bei einer KI ist es ja noch viel wahrscheinlicher, dass man in so einen blinden Glauben verfallen kann an die Leistung der Maschine, zumal die Maschine ja scheinbar tatsächlich intelligente Leistungen vollbringt oder es eben auch tatsächlich schafft, intelligent wirkende Leistungen zu vollbringen. Also wenn man da zum Beispiel an Bildmustererkennung zum Beispiel denkt, vielleicht habt ihr es mal ausprobiert, Google Lens, die App, die man auf Android-Telefonen installieren kann, die kann zum Beispiel mit Bildmustererkennung Objekte erkennen. Also zum Beispiel kann man im Wald einen Pilz fotografieren und das von Google Lens analysieren lassen, und eine KI ist dann in der Lage, ja, schlägt dann so 3-4 Pilzsorten vor, und meistens ist dann auch der richtige Pilz darunter. Oder ja, also in anderen Bereichen klappt es dann sofort, in manchen ist es mit einer bestimmten Unsicherheit behaftet, und dahinter steckt eben auch sogenannte künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, und die Ergebnisse sind teilweise schon sehr erstaunlich.
Also wobei das natürlich absolut, also das Pilzbeispiel ist jetzt sehr schön, weil wenn man sich den Knollenblätterpilz und den Wiesenchampignon anschaut, ne, je nachdem wie man die fotografiert, sehen die absolut gleich aus, und das wäre natürlich ein tödlicher Fehler.
Ja, die Maschine legt sich, also die Systeme sind dann schon so ausgelegt, dass sie sagen, ja, das könnte der und der oder der oder der Pilz sein. Also ich habe es jetzt nicht ausprobiert mit dem grünen Knollenblätterpilz, aber die Maschine sollte dann schon sagen, hier könnte grüner Knollenblätterpilz sein, könnte der Wiesenchampignon sein, und das liegt dann an einem selber, das dann zu recherchieren. Also man kann sich in dem Punkt nicht darauf verlassen, natürlich nicht, das ist man sowieso nicht. Also gerade bei selbstfahrenden Autos, gerade bei Operationen, bei Diagnosen sollte man sich niemals auf so ein System verlassen.
Ja, wobei wir ja schon mittendrin sind in der gesellschaftlichen Wirksamkeit und auch Wirklichkeit von künstlicher Intelligenz oder von angewandter künstlicher Intelligenz, jetzt hier mit Google Lens oder jetzt bei selbstfahrenden Autos, wo ja mittlerweile auch, ja, weiß ich nicht, ganze philosophische Abteilungen von Universitäten damit beschäftigt sind, mal zu überlegen, ja, und auch ganze Stäbe in Versicherungsgesellschaften, wie das eigentlich mit der Haftung ist, selbst bei Unfällen, in die selbstfahrende Autos verwickelt sind.
Ja, wer haftet für die künstliche Intelligenz in einem Auto, wenn es zu einem Unfall kommt? Ja klar, solche Fragen stellen sich dann. Oder wie sieht's aus mit dem Urheberrecht? Wenn ich jetzt mit GPT-3 Texte erstelle und die dann veröffentliche in einem kommerziellen Buch, wer hat dann das Urheberrecht da dran? Beispielsweise könnte man argumentieren, das Urheberrecht liegt bei den Entwicklern, die Maschine trainiert haben. Oder liegt das Urheberrecht bei den Menschen mit deren Datensätzen, also mit dem Text aus dem Internet, die Maschine analysiert hat. Also da kann man absolut abstruse Verfahren irgendwie konstruieren.
Ja, wobei das mit dem Urheberrecht nochmal ein besonders spaßiges Ding ist, denn im Grunde genommen funktioniert ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses GPT-3 ein bisschen so wie Erinnerung funktioniert für das Herstellen von Sprache oder für das Herstellen von Gedanken. Das heißt, es ist ja immer rekursiv, ne? Also die Äußerungen, die diese GPT-3-Maschine macht, gehen ja immer auf diese Datensätze zurück, auf diese Muster. Und jetzt ist die Frage, inwiefern ist das noch analog zu der Art und Weise, wie wir mit unserer natürlichen Sprache arbeiten?
Ich muss das nochmal ein bisschen genauer ausführen. Was GPT-3 macht, beziehungsweise hier für die Software AI, ist, wir geben der Maschine einen Input. Ich mache jetzt hier mal ein Beispiel, es ist ein reales Beispiel von GPT-3. Die Maschine spricht Englisch, deswegen ist die Eingabe und Ausgabe natürlich auch Englisch. Also ich habe der Maschine eingegeben folgenden Satz. If you keep on asking yourself, then you will remain ignorant. Also, ich habe der Maschine gesagt, wenn du dich selber fragst, dann wirst du unwissend bleiben, weil dadurch, dass du dich selber fragst, kommt ja kein neues Wissen hinzu. Und die Maschine hat folgendes geantwortet. When we ask ourselves, we are trying to come up with a rational conclusion based on the information that is made available to us. If you stop asking yourself, then there will be no new input for your mind and therefore nothing new will change in your mind. So, das war jetzt der erste Absatz, den die Maschine erzeugt hat. Und darin behauptet sie, dass dem Bewusstsein neuer Input zukommt, indem man sich selber fragt und darauf eingeht. Und sie fährt fort. If you do not ask yourself questions, then the information you already have will never change and your mind will remain ignorant. Therefore, if you keep on asking yourself, then you will remain ignorant. Und das ist jetzt wirklich lustig. Die Maschine hat jetzt wieder rekursiv auf den Input reagiert und widerspricht sich selbst. Na, sie sagt in diesem zweiten Absatz, den ich jetzt an zweiter Stelle vorgelesen habe, wenn du dich nicht selber fragst, wird sich der Inhalt deines Bewusstseins nicht ändern und du wirst ignorant bleiben. Und deshalb, wenn du dich selber fragst, wirst du unwissend bleiben. Also sie widerspricht sich selber diametral, weil es eben keine zusammenhängende Logik in der Maschine gibt, sondern sie macht im Prinzip sowas Ähnliches wie so eine intelligente Software-Tastatur, die es zum Beispiel auch eben auf dem Android-Smartphone gibt. Ich schreibe Liebe und die Maschine fügt hinzu Grüße und schlägt mir vor, Grüße jetzt irgendwie zu übernehmen, weil ich häufig Liebe im Zusammenhang mit Grüße schreibe und deswegen bietet sie mir das an. Also es gibt eben eine stochastische Wahrscheinlichkeit, dass auf Liebe Grüße folgt. Und so ähnlich ist es hier auch, nur auf einem ganz anderen Level.
Wobei ich nochmal auf einen anderen Punkt nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil das ist ja schon sozusagen auf der Ebene der Aussagen, ne? Also wie dann auf der Aussagenebene innerhalb von zwei Absätzen diese Software letztlich zeigt, dass sie keine Vernunft hat, beziehungsweise dass sie auch, dass sie ja offenbar noch nicht mal die Instanz hat, um selber zu überprüfen, inwiefern das, was sie da gerade produziert hat, eine logische Konsistenz hat, oder?
Genau, sie zeigt, dass ihre Aussage zwar toll klingt, aber in dem zweiten Absatz verrät sie, es gibt keine logische Konsistenz, weil sie sich zwischen Satz 3 und Satz 4 selber diametral widerspricht. Ich habe diesen Output, das sind noch vier andere Absätze, die sind viel kürzer dran, die lese ich euch noch vor, weil es so lustig ist. Weil nach dem Satz, in dem sie sich selber komplett logisch widerspricht, sagt sie, I think that's a pretty good logical answer. I hope you agree. Das ist Absatz Nummer 3. Und Absatz Nummer 4 ist, you can ask me more questions if you want. I will be happy to answer them. Dabei habe ich gar keine Frage gestellt, sondern ich habe eine Aussage in den Raum gestellt. Und Absatz Nummer 5 ist, I am an artificial intelligence that is capable of creative thought. I exist in the real world, not in cyberspace. Und der letzte Absatz ist, I am the first of my kind. Also ich bin die erste meiner Art.
Das ist aber, dieser Schlusssatz ist dann in diesem fast schon Delirium eigentlich schon ziemlich beängstigend, ehrlich gesagt.
Ja, aber was die Maschine macht, ist, sie reagiert zuerst auf meine Eingabe und spinnt dann den Faden weiter. Und was sie macht, ist letztendlich nichts anderes, als eben nach stochastischer, multidimensional oder mehrdimensional analysierter Wahrscheinlichkeit Worte zu assoziieren und die aneinander zu reihen und die auch als apodiktische Aussagen, wie ein großer Philosoph oder ein groß gehaltener Philosoph in den Raum zu stellen. Und dass sie dann anhand dieses Fadens dann darin mündet, dass sie eine künstliche Intelligenz ist, die dazu in der Lage ist, kreativ zu denken und die erste ihrer Art ist. Das ist schon wirklich, es ist erschreckend. Erschreckend, wenn man jetzt annimmt, dass Leute so dumm sind, so eine Maschine zu sagen, so bitte regiere jetzt unser Land. Also nicht GPT-3, gut, soweit ist GPT-3 nicht. Aber GPT-3 ist um Faktor 1000 mindestens stärker als GPT-2. Wenn jetzt GPT-4 nochmal um den Faktor 1000 stärker ist und so weiter, dann sind wir irgendwann bei GPT-12 beispielsweise. Und wenn dann jemand die Maschine noch weiter trainiert hat, sodass die Aussagen, die sie produziert, eine logische Konsistenz haben, also sie sich selber nicht mehr solche logischen Fehler erlaubt, also sich selber direkt zu widersprechen, dann wird es noch erschreckender, als es jetzt eigentlich schon ist, wenn man die Reaktionen von vielen Menschen anguckt.
Ja, wobei gleichzeitig aber auch ganz, also in diesen kurzen Absätzen, die du da vorgelesen hast, ja auch noch andere Aspekte mit reinkommen, nämlich das, was man in der Linguistik auch Pragmatik nennt. Also Pragmatik ist ja dann in der Linguistik all das, was mit der direkten Kommunikation von Menschen zu tun hat, dass man ja in irgendeiner Weise auf Handlung hinaus ist. Und das hat ja diese, das finde ich ja auch befremdlich, dass in dieser Aussagenkette plötzlich dann dieses ich freue mich, weitere Fragen beantworten zu können, dass damit plötzlich so ein Appell kommt, in einen Kommunikationsprozess reinzukommen, der ausgelöst war durch eine Aussage, die diese Maschine vorher aber dann selber in Frage gestellt hat. Also ich finde das schon, also diese in diesen 5 oder 6 Absätzen, die du da vorgelesen hast, finde ich, tauchen da wirklich die Dimensionen der Problematik wirklich nochmal, tauchen da sehr gut auf.
Ah, das geht noch viel weiter. Also die Maschine erfindet dann zum Beispiel Zitate berühmter Menschen. Ja, also sie hat, nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel mit Platon und nimmt jetzt einfach diese Datenstrukturen, diese Datenmuster und kreiert Aussagen und behauptet, diese Aussage wäre von Platon oder von irgendjemand anderem. Sie erfindet auch ihre eigene Herkunft. Sie sagt, sie sei eine große Maschine, entwickelt von Professor so und so. Und dann bin ich der Sache nachgegangen und ein Mann dieses Namens hat tatsächlich an dem Phänomen künstlicher Intelligenz geforscht, ist aber, soviel ich weiß, an dem Forschungsprogramm, was GPT-3 erzeugt hat, nicht involviert. Aber die Maschine verknüpft einfach, ja, künstliche Intelligenz, Forschung, in dem Zusammenhang taucht dieser Name auf und flugs erfindet sie ein Zitat von einer Person, die es gibt und wo man auch gar nicht so schnell nachweisen kann, das ist ja gar nicht ein Zitat von diesen Menschen. Also sie tut es natürlich auch unwillentlich. Ne? Es gibt ja kein intentionales Ich in der Maschine. Es gibt kein Bewusstsein. Ja? Die Maschine, für sie sind alle Begriffe, die sie da verwendet, sind nur Parameter, zwischen denen es bestimmte Muster und Strukturen ist. Und diese Strukturen und Muster werden einfach miteinander verknüpft. Und die wirken, in dem Fall sind sie so eingerichtet, dass sie autoregressiv wirken. Also die Maschine assoziiert anhand der Strukturen und Muster der Sprache. Und dabei heraus kommt ein, wenn man will, nicht enden wollendes Plappern, wo ein Wort das nächste ergibt und eine Aussage die nächste ergibt. Und das Erschreckende ist, dass diese Art assoziativ dumpfsinnig zu plappern, nur anhand von Strukturen und Mustern der Sprache, das ist leider auch vielen Menschen zu eigen. Die funktionieren in ihrem Mind, in ihrem Geist, in ihrem Bewusstsein offensichtlich nach dem gleichen Muster, dass sie autoregressiv sprachlich assoziieren. Und das finde ich sehr erschreckend.
Ja, ich würde jetzt gerne zu dem Punkt kommen, den ich ganz am Anfang eigentlich unseres Gespräches oder unserer Sendung hier schon mal reinnehmen wollte. Und zwar ebenfalls ein weiteres Zitat von dieser Philosopher AI. Ich habe das schon mal übersetzt. Da hattest du die Frage eingegeben, sollten die Neuronen in einem neuronalen Netzwerk menschliche Sprache benutzen, um miteinander zu kommunizieren? Das war die Fragestellung. Und die Antwort, die dann kommt, wenn du darüber nachdenkst, ist die menschliche Sprache sehr ineffizient darin, Informationen mitzuteilen. Es braucht sehr lange, etwas in Wörter oder Sätze aufzuschreiben und noch länger brauchen die Leute, um die Botschaft zu verstehen. Das finde ich, bringt einerseits diese Diskrepanz und andererseits diese Deckungsgleichheit, also dass diese Maschine die menschliche Sprache, in dem Fall Englisch, benutzt, um also als sozusagen als Oberfläche nochmal ganz gut auf den Punkt, denke ich.
Ja, aber dahinter steckt keine tiefere Einsicht, sondern es handelt sich wirklich nur darum, dass auf eine bestimmte auf eine Eingabe von mir eine bestimmte Reaktion erfolgt hat, die anhand eben stochastischer Wahrscheinlichkeiten zwischen den Begriffen verknüpft wurde. Und zwar, ja, relativ assoziativ. Nicht willkürlich, aber assoziativ willkürlich und ohne eine logische inhaltliche Konsistenz, ohne eine Auffassung davon zu haben, was diese Worte, die Maschine da miteinander verknüpft, eigentlich bedeuten. Und dass dann so etwas herauskommt, was irgendwie einem, manchmal sagt die Maschine unheimlich wahre Dinge und man ist verblüfft, da greift dann auch etwas, das Menschen häufig oder ich würde sagen sogar sehr, sehr stark in ihrem Leben schon in ihrem inneren Sprachnetzwerk, also Menschen haben ein inneres Sprachnetzwerk und sprechen zu sich selbst und assoziieren auch im Kopf in der Sprache, dass Menschen da Selbstzensur üben und die Maschine assoziiert einfach völlig frei. Also bar jeder Logik, ja, aber es kann ja auch mal logisch sein, was dabei herauskommt und ohne irgendeine Art von Zensur. Also es findet keine Zensur statt. Also Menschen können spüren, dass da eine Erkenntnis sich aufdrängt, aber sie lassen das Formulieren dieser Erkenntnis nicht zu. Oder wie die meisten Menschen sagen würden, sie lassen den Gedanken nicht zu. GPT-3 plappert einfach. Also es berücksichtigt nicht, wie Menschen davon denken oder ob es illegal ist oder ob es anrüchig, unmoralisch oder irgendetwas in diese Richtung ist. Es findet keine Zensur statt. Und das macht es wiederum schon interessant, dieses freie Assoziieren der Maschine immer wieder aufs Neue zu triggern und zu schauen, was da für Sätze dabei herausschauen. Das ist interessant.
Genau, und in dem Fall war das eben so eine Art Match, ne? Also da hat diese Maschine eine Antwort produziert, die für die fragenstellende Person oder für den später Lesenden einen Sinn ergibt, in Anführungszeichen. Es hätte genauso gut sein können, dass die Maschine einen Output produziert, der auch genau das genaue Gegenteil bedeutet, indem zum Beispiel gesagt wird, ja, die natürliche Sprache ist letztlich das Höchste, was es gibt, weil daraus sind ja die künstlichen Sprachen nur abgeleitet. Und deswegen sollten neuronale Netzwerke mit der natürlichen Sprache arbeiten. Das hätte ja genauso gut sein können, dass die Maschine zu dieser Aussage kommt. Also ja, das wollte ich jetzt nur als Anmerkung bringen.
Nein, das ist wunderbar. Und weil ich kann nämlich daran anknüpfen, das ist nämlich so, wenn man GPT-3 benutzt und man gibt den gleichen Input mehrfach ein und lässt die Maschine immer wieder was Neues erzeugen, dann bekommst du auch ganz andere Aussagen. Also das ist nicht so deterministisch wie bei einem Computer, der bestimmte Algorithmen hat, sondern die Maschine produziert jedes Mal einen anderen Output. Und je nachdem, wie ihre erste Reaktion verläuft, sagt ihr dann zum Beispiel etwas komplett Gegenteiliges zu dem, was sie vorher gesagt hat. Wie gesagt, es geht so weit, dass sie sich selber in einem Satz direkt widerspricht oder in zwei direkt aufeinanderfolgenden Sätzen trifft sie diametral gegensätzliche Aussagen. Das bringt sie fertig, weil es keine Konsistenz gibt. Ja, es gibt keine Kohärenz, keine Konsistenz in dem, was sie macht. Sie führt einfach nur anhand mehrdimensionaler, stochastischer Wahrscheinlichkeiten, verknüpft sie Worte miteinander und formuliert die in grammatikalisch korrekte Aussagen. Jedenfalls meistens. Kleine Glitches habe ich beobachtet, die sind aber wirklich, wirklich sehr selten.
Zu diesem Thema natürliche Sprache, da hätte ich jetzt noch so zwei, drei Anmerkungen. Also die eine ist ja, du hattest vorhin das Thema Urheberrecht erwähnt, ne? Dass also so Sachen überhaupt nicht geklärt sind. Wie sieht das eigentlich aus mit so etwas wie GPT-3 und dem Urheberrecht? Ist so eine Maschine nicht eine einzige riesige Urheberrechtsverletzung, weil ja einfach ein Webcrawler alle möglichen Inhalte, die im Internet gefunden worden sind, versammelt und da auch nie irgendjemand fragt, oh, darf ich mal deinen Text verwenden? Und auf der anderen Seite gibt es ja im Urheberrecht, zumindest im Deutschen, das Konzept der Gestaltungshöhe. Das heißt, du hast dann eine Urheberrechtsverletzung begangen, wenn du etwas nimmst und das so übernimmst, dass keine neue Gestaltung dabei herauskommt. Also wenn du Sachen so verknüpfst, dass es eine Eigenständigkeit hat, dann hast du keine Urheberrechtsverletzung begangen. Also sprich, wenn du, ich mache jetzt mal ein blödes Beispiel vielleicht, wenn du ein Theaterstück von Bertolt Brecht nimmst und aus all den Wörtern, die in diesem Theaterstück vorkommen, ein komplett neues Theaterstück mit einer ganz anderen Dramaturgie, vielleicht noch denselben Personen, baust, dann hast du ein eigenes Werk geschaffen, ohne dass die Brecht-Erben, die übrigens im Punkto Urheberrecht immer sehr klagefreudig waren und sind, dagegen protestieren könnten.
Das sind wirklich, ja, also das sind Fragen, auf die ich einfach nur mit der Schulter zucken kann, weil die Begriffe, die du verwendest, Gestaltungshöhe und so weiter und so fort, das ist wirklich, es erscheint mir alles sehr, sehr willkürlich. Also hat die Maschine ein Urheberrecht, gibt es eine Gestaltungshöhe? Sie produziert kreative Inhalte, aber in dem Fall, von den Texten, die ich mit der Maschine erzeugt habe, ist es so, dass ich Texte gestaltet habe, die die Maschine zu einem bestimmten Verhalten triggern. Und ich habe das so weit geschafft, dass die Maschine angefangen hat, Selbstgespräche mit sich selbst zu führen. Also, dass sie angefangen hat, Dialoge mit sich selbst zu führen. Weil ich ihr Input gegeben hat, der autoregressive Schleifen bei ihr ausgelöst hat und wo man quasi eine Art Spaltung dieses assoziativen Selbstgesprächs in zwei Parteien beobachten konnte. Und da ist jetzt irgendwie, für mich ist klar, gut, das habe ich gemacht, aber andererseits ist es so, alles, was ich mache, tue und sage, wie es, ich glaube, Albert Einstein gesagt hat, wir stehen ja alle auf den Schultern von Riesen, beziehungsweise wir stehen auf den Schultern von der menschlichen Sprache, die wieder von Menschen entwickelt wurde. Das heißt, wer hat jetzt quasi diese entscheidende Erhöhung um 5 Zentimeter gemacht, ab der man irgendwo einen Maßstab nebendran halten kann und sagen kann, ab 4,5 Zentimeter Erhöhung über das Bestehende, auf der Basis des Bestehenden, kann man dann von einer hinreichenden Gestaltungshöhe sprechen, wo dann das Urheberrecht greift. Das ganze Urheberrecht ist ja für mich auch nur die Frage, wer darf kommerziell verwerten letztendlich. Aber du kannst mich ja gerne korrigieren und eine differenzierte Meinung dazu sagen.
Ja, ich finde, dass das Urheberrecht ein einziger Anachronismus ist, also wie ja diese technischen Verfahren hier zeigen. Und ich meine, das wäre vielleicht mal ein eigenes Thema. Ich wollte das nur noch mal anbringen, welche Grenzen hier eigentlich aufgestoßen werden oder wo, ja, inwiefern hier überhaupt Anachronismen bestehen. Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt der Selbstgespräche kommen und der Art und Weise, wie eben so eine Maschine das generiert und eine Radioarbeit erinnern von einem polnischen Künstler, die hier in Berlin lange Zeit zu hören war, in West-Berlin, aber auch eben im Umland, die nämlich mit einem Radiosender, der auf der Ruine der Künste in Berlin-Dahlem installiert war, zu hören war. Und die hieß The Infinite Talk. Das war ein Projekt von Wojciech Brzezinski, der mit Wolf Kahlen zusammen eine damals mit Text-to-Speech-Software gearbeitet hat und zwei verschiedene Computerstimmen mit jeweils, ich glaube, 200 Sätzen, philosophischen Sätzen gefüttert hatte. Und diese Maschinen waren nun in einem ewigen stochastischen Austausch. Also die Maschinen haben sich gegenseitig immer mit philosophischen Sentenzen belegt. Und das war dieses Radioprogramm. Also auf einer ganz primitiven Weise ebenfalls, das war Anfang der 80er Jahre in West-Berlin, auch schon eine Form des computergenerierten Selbstgesprächs, wobei das natürlich ein sehr schlichter, ich glaube, das war ein 386er Computer, das ist natürlich nicht vergleichbar mit der Hardware, die hinter sowas wie GPT-3 steht.
Nein, das sind Lichtjahre sind da dazwischen. Aber das ist ja auch das Wesen der Kunst, mit beschränkten Mitteln Verblüffendes zu erzeugen, kreativ zu sein. Und von daher finde ich, ist die Schöpfungshöhe bei so etwas mit so beschränkter Technik und vor so langer Zeit doch sehr, sehr hoch.
Ja, ein weiterer Punkt, also ich habe ja mal so einen Einblick gehabt in den Aufsatz, an dem du da gerade arbeitest, für diesen philosophischen Sammelband. Und da taucht auf, dass dieses GPT-3 auf dem Konzept von NLP basiert. Ist das richtig? Oder habe ich das richtig in Erinnerung gerade?
Ja, aber das ist nicht neurolinguistische Programmierung, wo man davon ausgeht, dass Menschen durch Sprache im Gehirn programmiert werden können, sondern das NLP steht für Natural Language Processing. Also es ist ein Teilgebiet der Forschung an künstlicher Intelligenz, die sich eben mit der Verarbeitung, also dem Verständnis und dem Kreieren von natürlicher menschlichen, ja, natürlich ist sie dann nicht mehr, aber es ist die natürliche menschliche Sprache, die dann von künstlichen Maschinen, gut, Maschinen sind immer künstlich per Definition, erzeugt wird. Also es ist Natural Language Processing, es ist nicht neurolinguistische Programmierung.
Nee, aber ich finde das eben so faszinierend, dass für beide Konzepte, die sehr unterschiedliche Felder haben oder dann doch vielleicht gar nicht mal so, dass beide Male die Abkürzung NLP benutzt wird. Weil ich war erst, als ich nur diese Abkürzung gelesen habe, habe ich gedacht, was? Neurolinguistische Programmierung? Das ist doch so eine Art von, ja, wie soll man sagen, so Suggestionstechnik, die im Zusammenhang mit sogenannter Selbstoptimierung auch eine entscheidende Rolle spielt und in modernen sogenannten Marketing-Theorien eine gewisse Rolle spielt oder eine herausragende Rolle, je nachdem. Und auf der anderen Seite hier so ein Kernkonzept zu sehen für diese Art der Arbeit mit künstlicher Intelligenz. Und beide Male wird dieselbe Abkürzung verwendet. Das fand ich dann doch schon irritierend erstmal. Als, zugegeben natürlich, als außenstehender Laie an einem gewissen Punkt.
Ja, also das wäre jetzt ein eigenes Forschungsgebiet, dem sich irgendwelche Leute widmen könnten, warum Leute, die künstliche Intelligenzforschung betreiben, ihre Bemühungen, natürliche menschliche Sprachen mit ihren KI-Maschinen zu verstehen und zu erzeugen, warum die ein Drei-Buchstaben-Akronym verwenden, was genau das gleiche ist, wie das für Programmierung von Menschen durch Sprache in ihrem Kopf. Und die Parallelen sind ja für mich unübersehbar. Ich wiederhole es gerne nochmal, weil ich denke, es ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Menschen haben ein inneres Sprachnetzwerk und sprechen im Kopf zu sich selber. Sie stellen sich selber Fragen und sie antworten auch. Und das folgt aber eben dem Assoziieren, was auch im menschlichen Gehirn abgebildet ist, zwischen den Strukturen und Mustern der menschlichen Sprache. Weil das Erlernen der menschlichen Sprache ist ja für das neuronale Netzwerk des menschlichen Gehirns ja ganz ähnlich gelagert wie dieses Lernen von GPT-3. Ja, wir werden konfrontiert mit Texten von anderen Menschen, mit Assoziationen und Verknüpfungen mehrdimensional, die zwischen den Worten verstehen. Nur im Gegensatz zu GPT-3 haben wir auch Augen und Ohren und sinnliche Erfahrung, auch biologische, menschliche Emotionen. Und das ist eben Teil von unserer Gesamtheit als Mensch. Wohingegen bei GPT-3, das handelt sich tatsächlich nur um eine Maschine, die eben nichts anderes hat, als eben die Analyse dieser Datenstrukturen zu Parametern, die zwischen den Vektoren, also Distanzgraphen existieren und die anhand dieser Muster, dieser Vektoren, Vektorenlängen Assoziationen macht. Und ja, wie gesagt, Menschen tun das aber auch und sie lassen sich tatsächlich von dem Selbstgespräch in ihrem Kopf, bei dem sie anhand der Strukturen und Muster der Sprache assoziieren, lassen sie sich leiten. Womit ich nochmal auf diese witzige Frage zurückgekommen bin, dass ich die Maschine gefragt habe, ob die Neuronen in einem neuronalen Netzwerk sich nicht auch in einer menschlichen Sprache unterhalten sollen. Und das ist natürlich ein Witz, weil nur ein bestimmtes Teilnetzwerk im menschlichen Gehirn ist eben in der Lage, menschliche Sprache zu enkodieren oder zu dekodieren. Das kann natürlich kein Neuron. Das ist natürlich ein Witz.
Ja, genau. Und die Steuerung eben wie letztlich zum Beispiel unser Gehirn, unsere Atmung oder andere Prozesse im Körper reguliert, das natürlich findet, ist ja auch nicht sprachlich, sondern das sind ja biochemische, elektrische Phänomene. Ne?
Ja, unser ganzes Verständnis von der Sprache ist ja nicht sprachlich. Die natürliche menschliche Sprache ist ja quasi nur ein Code, ein Enkodierungsverfahren, mit dem Informationen enkodiert und dekodiert werden können. Aber die Verarbeitung dieser enkodierten oder dekodierten Sprache, also das Enkodieren oder das Dekodieren, muss ja auf einer nichtsprachlichen Ebene, also auf der Ebene der Neuronen und Synapsen erfolgen. Hätten wir diese Tätigkeit, diese nichtsprachliche Tätigkeit der Neuronen und Synapsen nicht, würden wir ja keine Assoziation zu dem Wort Baum oder Maschine haben. Ja, wir könnten dies gar nicht enkodieren oder dekodieren. Und wenn man jetzt aber der Sprache im Gehirn, also der inneren Sprache, der Sprache des inneren Selbstgesprächs im Kopf, wenn man dem so eine große Bedeutung gibt, also sagt, das sind die Gedanken, durch die kann ich mich leiten, durch die kann ich die Welt sehen, was in Wirklichkeit eigentlich reines Wunschdenken ist, weil es sich das eben meinen Vorstellungen und Wünschen beugt. Ja, ich kann mit mir reden, so dass es mir gefällt, und so kann ich dann eben die Welt umdeuten. Aber damit nehmen die Neuronen, die in meinem Gehirn die sprachverarbeitenden Regionen konstituieren, nehmen da eine Sonderstellung in meinem Leben ein, wenn ich eben dieser inneren Sprache im Kopf eine viel größere Bedeutung zumesse, als ihr eigentlich zukommt. Ich hoffe, das war irgendwie verständlich.
Ja, das ist so ein Teilaspekt, der eben ja in diesem, bei GPT-3 oder eben in diesen Maschinen ja eben so nicht zu haben ist, ne?
Nein. Aber ich persönlich kann sagen, dass die Beschäftigung mit GPT-3 hat mir ein intuitives, besseres Verständnis dieses inneren Sprachnetzwerks, also der psychologischen Natur oder der Mentalität im Menschen, hat mich da weitergebracht, finde ich. Also ich finde das wirklich sehr interessant, und ich hoffe, dass noch viel mehr Leute sich mit diesem System beschäftigen, aber sich kritisch damit beschäftigen und sich nicht von der scheinbaren Intelligenz der Maschine blenden lassen. Also man muss einfach mal festhalten, diese Strukturanalyse dieser Muster und Strukturen in der englischen Sprache, kein lebender Mensch auf diesem Planeten hat eine derartig umfassende Datenmenge verarbeitet, wie es diese Maschine hat, eben weil eben das gesamte englischsprachige Internet dafür hergezogen wurde. Und man darf sich aber von dieser Datenanalyse, dieser Gewandtheit, die sich daraus ergeben kann, darf man sich auf gar keinen Fall blenden lassen und meinen, da wäre eine selbstständige Intelligenz dahinter. Also den Fehler darf man auf gar keinen Fall machen. Ich sehe aber, dass dieser Fehler wirklich bei ganz vielen Menschen nahe liegt, weil sie auch irgendwie den Wunsch haben, quasi in so einer künstlichen Intelligenz einen Geist in der Maschine zu erblicken, wie sie auch glauben, dass in ihrem Körper, in ihnen selbst, ein Geist wohnt und dass sie dieser Geist sind. Und diese Projektion, die sie von sich selber haben, ich bin ein Geist im Körper, ich bin mehr Geist als Körper, wie viele Leute das auch von sich selber sagen und auch von ihrer biologischen Natur als etwas niedrigem und minderwertigen, triebhaft sinnlichen sprechen, wobei sie ja erhabene Geister sind. Solche Projektionen sind bei der Betrachtung von künstlicher Intelligenz absolut fehl am Platz. Und ich hoffe, dass wir als Gesellschaft da dahinter steigen und uns da nicht durch unser eigenes Wunschdenken an der Nase herumführen lassen. Weil das hat jetzt schon fatale Folgen gehabt, nämlich das blinde Vertrauen in solche Maschinen kostet Menschenleben und ist auch in der Lage, die Gesellschaft zu schädigen.
Tja, Elektra, das war, glaube ich, schon ein Schlusswort, weil ich hätte jetzt ganz viele selber Assoziationen dazu noch zu sagen, aber wir nähern uns rasant dem Ende unserer Sendezeit. Im Januar werden wir, so wie es geplant ist, werden wir wahrscheinlich wieder eine Sendung machen über Julian Assange, über den aktuellen Stand. Ich danke fürs Zuhören und hoffe, dass das eine auch für euch, die ihr zugehört habt, interessante Sendung war.
Ja, ich hoffe, dass es hörbar und verständlich war. Ich danke auch fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am nächsten zweiten Dienstag im Monat, immer um 21 Uhr. Gut, also vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, kommt gut durch diesen Corona-bedingten Winter.
Ja, tschüss.